Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Zusammenbruch des Immobilienimperiums Signa ist die größte Firmenpleite in der österreichischen Geschichte. Sie hat nicht nur viele Jobs gekostet und Gläubiger Milliarden, sondern auch den einst gefeierten Signa-Gründer René Benko in die Privatinsolvenz getrieben. Doch wie tief ist René Benko wirklich gefallen? Aktuelle Recherchen zeigen, dass der gescheiterte Investor nach wie vor in einer millionenteuren Villa lebt, Politiker und einflussreiche Leute weiterhin seine Nähe suchen und zumindest von außen betrachtet nach wie vor das Leben eines Superreichen führt. Wir sprechen heute darüber, wie das möglich ist und über das unantastbare Vermögen der Familie Benko. Renate Graber, du bist Wirtschaftsredakteurin und du recherchierst zu diesen vielen Problemen des René Benko nach der Firmenpleite. Bevor wir auf die aktuellen Erkenntnisse eingehen, lass uns noch einmal zurückblicken. Wie ist denn dieses Immobilienimperium Signa? Wie ist das zu Fall gekommen und wo stehen wir heute in diesem Fall?
Ja, sein Immobilienimperium ist durch rasantes Wachstum zu Fall gekommen und durch die Tatsache, dass da sehr viel auf Pump finanziert wurde. Das ist so lange gut gegangen, solange Immobilien erstens relativ billig waren, beziehungsweise die Preise dann immer gestiegen sind. Das heißt, die Investments mehr wert wurden und vor allem Geld nichts gekostet hat. Das heißt, die Zinsen waren sehr, sehr niedrig und man konnte leicht Kredite aufnehmen. Und so hat sich so eine Spirale in Gang gesetzt. Das Immobilienimperium der Signa ist ja sehr schnell gewachsen, hat dann milliardenschwere Vermögen beherbergt sozusagen. Und irgendwann ist es dann nicht mehr so gut gegangen, nämlich spätestens als die Zinsen gestiegen sind und die Immobilienpreise verfallen sind. Das heißt, dann hat dieses Rad, dieses Schwungrad aufgehört, sich zu drehen und hat sich eigentlich in die Gegenrichtung bewegt. Das heißt, die Spirale ist wieder nach unten gegangen. Wir reden da von den Jahren eigentlich 21, 22, als ich das schon abgezeichnet habe. Und vor ziemlich genau einem Jahr haben dann die ersten Signa-Gesellschaften sozusagen BO geben müssen und die ersten Signa-Gesellschaften sind umgefallen. Das heißt, sie sind insolvent geworden.
Wie groß ist denn der Schaden durch diese verschiedenen Pleiten? Auf wie viel Geld sind Benkos Gläubiger und Investoren letztlich sitzen geblieben?
Also abschließend kann man das alles nicht beurteilen, weil diese sehr, sehr vielen Insolvenzverfahren, die es ja nicht nur in Österreich gibt, sondern auch in Deutschland gibt und in anderen Ländern, die laufen ja alle noch. Aber allein in Österreich haben die Gläubiger um die 15 Milliarden angemeldet in den großen Gesellschaften. Diese großen Gesellschaften sind die bekannten Signa Holding Töchter, also die Signa Holding selbst, die war eine Dachgesellschaft oder ist eine Dachgesellschaft, die in Konkurs ist. Und ihre wichtigen Töchter kennt man, das sind die Signa Prime und die Signa Development. In diesen Gesellschaften sind große Entwicklungsprojekte bzw. bekannte Immobilien. Ich nenne jetzt nur die Postsparkasse in Wien oder das Projekt, das an sich auch in Konkurs ist, das Kaufhausprojekt Lamar an der Wiener Maria-Hilfer-Straße. Abschließend wird man das erst beurteilen können, wenn diese Konkursverfahren abgewickelt sind, wenn man also sieht, was die Insolvenzverwalter oder die Masseverwalter hereingebracht haben durch diverse Verkäufe. Und das wird viele, viele Jahre dauern. Insgesamt ist die Signa-Insolvenz die größte in der Geschichte der Zweiten Republik und liegt weit voran vor der Alpine-Bau, die in Pleite gegangen ist, oder an zweiter Stelle lag einst bis zur Signa eben Konsum Österreich, diese Handelskette.
Also es geht um viele Milliarden Euro allein in Österreich. René Benko hatte nicht lange nach der Konzernpleite oder nach den Konzernpleiten auch Privatinsolvenz angemeldet. Was heißt das?
Ja, das war im vorigen März. Da hat er als Unternehmer, als Berater, hat die Signa beraten und hat daher auch sein Geld bekommen. Also dafür hat er ja auch Honorare bekommen. Und als die Signa Gesellschaften keine Honorare mehr zahlen konnte, weil es nichts mehr zu beraten gab, ist er in Konkurs gegangen, das heißt, er hat in Privatinsolvenz angemeldet als Unternehmer. Das bedeutet, dass er eigentlich aufs Existenzminimum gepfändet ist. Das heißt, er bekommt das Existenzminimum, das ist nicht rasend viel, plus da kriegt man immer so einen bestimmten Aufschlag für diverse Kinder bzw. Ehefrauen, für die man unterhaltspflichtig ist. Das ist auch bei ihm so. Das heißt, alles andere wandert in die Masse. Die Masse ist eben das, was zur Verwertung bereitsteht. Verwertet wurden da zum Beispiel, das ist auch durch die Medien gegangen, ein Elektrofahrrad oder ein Sportboot oder seine vielen, vielen Manschetten, Knöpfen und teure Uhren. Was das genau eingebracht hat, wurde eigentlich nie publiziert oder bekannt gemacht, aber es wird wohl einige zigtausend Euro eingebracht haben, die jetzt wiederum zur Befriedigung der Gläubigerinnen und Gläubiger zur Verfügung stehen. Er selbst ist dann sozusagen arm wie eine Kirchenmaus. Theoretisch.
Theoretisch. Aber das heißt, er muss auch selbst für diese Schulden aufkommen.
Ja, das kann man so nicht sagen. Aber natürlich ist er verantwortlich für diese Schulden. Er muss seine Gläubiger befriedigen. Allerdings halt nur im Rahmen dieser Insolvenz. Und je nachdem, was da rauskommt, das wird verteilt. Mehr gibt es da nicht zu verteilen. Also was halt von seinem privaten Vermögen verwertet wird, das, was da reinkommt, wird letztlich auf seine Gläubigerinnen und Gläubiger verteilt. Insofern kommt er dafür selbst auf. Aber nur im Rahmen der Privatinsolvenz.
Für Aufsehen hat kürzlich ein Foto gesorgt, das Benko bei der Jagd mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer zeigt. Wieso hat denn dieses Foto aufhorchen lassen?
Ja, das ist ein Foto, das bekannt geworden ist vor einigen Tagen und zeigt vier Männer. Einer davon ist René Benko, ein anderer ist Dornauer und einen toten Hirschen. Das wurde aufgenommen im September und zwar auf einem Gut, das der Sphäre, und ich betone das Wort Sphäre, das René Benko zuzurechnen ist, nämlich einer seiner Stiftungen zuzurechnen ist. Das war am Gaberl, das ist ein Gebiet in der Steiermark, das ist eine Jagd, die Signa bzw. über Benko gekauft hat vor einigen Jahren und die daher zum Imperium von der Laura Privatstiftung gehört. Und das hat man noch nicht so geschmackig gefunden sozusagen, dass da ein Mensch, der eine große Pleite gelandet hat und auch selber in Konkurs ist, dass der da jetzt irgendwie auf Jagden sich abbilden lässt. Und auch dem Herrn Dornauer hat es geschadet, wie wir wissen. Man stellt sich das halt anders vor, dass jemand, der mitverantwortlich ist für die größte Pleite der Zweiten Republik und auch selber insolvent ist und seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann, dass der halt auf großem Fuß lebt und jagen geht. Aber er ist halt ein leidenschaftlicher Jäger und darum tut er das. Die Frage ist, ob sich das gehört. Und offensichtlich meint die Öffentlichkeit, dass sich sowas nicht gehört, dass man da ein bisschen leiser treten sollte und nicht zeigen sollte, dass man immer noch auf großem Fuß lebt.
Also das Foto suggeriert, dass Benko nach wie vor ein relativ gemütliches Leben führt, trotz dieser Pleiten.
Genau.
Ist das denn auch tatsächlich so? Lebt Benko auf großem Fuß nach wie vor?
Naja, es scheint jedenfalls so zu sein. Wie wir wissen, lebt er immer noch in der Villa in Igls bei Innsbruck. Und das ist eine ziemlich geräumige Villa. Allein ihre Errichtung hat um die 60 Millionen Euro gekostet. Ein weißes Haus mit großen Fenstern. Ich finde immer, das passt wunderbar nach Hollywood zu irgendeinem Filmstar, der viel Geld, aber wenig Geschmack hat. Das ist wiederum mein persönlicher Geschmack. Also es ist ein Riesenhaus. Im Untergeschoss gibt es eine Grotte, die ist eine Grotte in Südeuropa nachgebildet, also maßstabgetreu sozusagen. Es ist ein sehr, sehr geräumiges und ein eher protziges Haus mit natürlich allem Drum und Dran, Schwimmbad und allen möglichen Dingen. Und dort lebt er nach wie vor. Er geht jeden Tag arbeiten, sagt er jedenfalls. Also er musste das ja seinem persönlichen Masseverwalter sozusagen mitteilen und er arbeitet für eine seiner Unternehmen, die eben dieser berühmten Laura Privatstiftung zuzurechnen sind. Das ist die sogenannte Sphäre Benkos, weil diese Laura Privatstiftung hat er gegründet einst, oder gegründet, man sagt, hat gestiftet. Mit seiner Mutter Begünstigte ist jetzt seine Mutter bzw. andere Familienangehörige. Und für eine dieser Gesellschaften arbeitet er. Ich glaube, er hat sogar angegeben für zwei von seinen Gesellschaften und verdient dafür 3.700 Euro im Monat netto. Das hat er dem Masseverwalter gegeben. Das ist jetzt ein Einkommen, mit dem er, wenn man bedenkt, er hat drei Kinder und eine Frau, mit dem er jetzt vielleicht nicht so rasend weit hüpft. Aber bei ihm ist das eben anders. Ich denke, du wirst noch Fragen dazu haben.
Ja, genau. Wie kann man mit diesem Gehalt, das offiziell aufscheint, in so einer Villa leben, die 60 Millionen Euro gekostet hat und sicher auch ziemlich hohe Erhaltungskosten hat? Wie kommt es dazu, dass er in dieser Villa lebt?
Weil er dort leben darf, weil die Mieterin dieser Villa, wie sich vor kurzem herausgestellt hat und wie wir auch berichtet haben, ist seine Mutter. Das heißt, die Eigentümerin der Villa, das ist eine Gesellschaft, die heißt Schlosshotel Igels Betriebsgesellschaft oder Betriebs GmbH und Co. KG. Die gehört wiederum in diese Sphäre der Laura Privatstiftung. Diese GmbH und Co. KG ist die Vermieterin der Villa. Und die Mieterin der Villa ist seit September, dieser Mietvertrag wurde damals neu abgeschlossen, allerdings hat er rückwirkend gegolten. Und die neue Mieterin ist Benkos Mutter. Und Benkos Mutter lässt Benko und seine Familie da drin wohnen. Das heißt, sie mussten nicht ausziehen, sie mussten sich nicht eine neue Bleibe suchen, sondern sie können dort weiter leben. Das ist auch so erlaubt.
Das ist sehr nett von der Mama von René Benko. Du hast sie zahlt Miete. Wie viel Miete zahlt sie denn dafür?
Naja, sie zahlt über 237.000 Euro Miete im Monat.
Ja.
Und das sind im Jahr knapp 3 Millionen Euro. Da ist auch Mobiliar mitgemietet und da kommen halt noch die diversen Umsatzsteuern dazu. Das ist die Miete, die bezahlt wird an die Vermieterin.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Okay, das heißt zumindest, Benkos Mutter ist noch steinreich, aber du hast jetzt schon mehrfach diese Privatstiftungen angesprochen. Wie funktionieren denn diese Privatstiftungen? Woher kommt das Geld und wer aller profitiert davon?
Genau, es gibt mehrere Privatstiftungen in Benkos Umgebung. Das ist eben diese besagte Laura-Privatstiftung. Dann gibt es noch die Ingbe-Stiftung, das ist eine liechtensteinische Stiftung. Und es gibt auch noch die Familie Benko Privatstiftung, die ist aber bereits pleite. Die hat nämlich auch Schulden von René Benko übernommen, nach meinem Wissensstand. Also die ist jedenfalls pleite. Die anderen beiden sind das nicht. Und so eine Privatstiftung muss man sich vorstellen wie einen Tresor. Die wird gegründet, der Stifter gibt Geld und Vermögen hinein und dann gibt es aus dieser Privatstiftung an die Begünstigten. In dem Fall ist das eben Benkos Mutter, Ausschüttungen.
Mhm.
Und aus diesen Ausschüttungen, die sind relativ hoch. Diese Stiftungen haben offensichtlich viel Vermögen. Genaues weiß man ja nicht, weil man nicht genau hineinschauen kann. Jedenfalls die Öffentlichkeit kann das natürlich nicht. Und aus diesen Ausschüttungen finanziert offensichtlich Benkos Mutter auch die Miete für die Villa in Igels.
Mhm. Das heißt, man kann sagen, René Benko ist nach wie vor steinreich, mit dem Unterschied, dass er jetzt halt vom Goodwill seiner Familie, seiner Mutter abhängig ist. Oder hat er da selbst Zugriff auf diese Stiftungen noch?
Nein, das kann man eben nicht sagen. Er selber ist nicht steinreich, offensichtlich, weil sein gesamtes Privatvermögen wird ja verwertet. Das findet alles im Rahmen seiner Privatinsolvenz statt. Dafür ist der Innsbrucker Masseverwalter zuständig, der Rechtsanwalt Andreas Grabenweger. Er selber ist nicht reich. Die Stiftungen, die er gegründet hat, da ist viel Vermögen reingegangen. Die sind ja gegründet worden, als der Himmel, da sieht man noch voller Geigen bzw. Geld hing. Da ist sehr viel Geld und Vermögen hineingeflossen. Und aus diesen Veranlagungen, das sind ja auch Veranlagungen, sind Immobilien in Deutschland zum Beispiel, daraus bekommen die Begünstigten, René Benko ist aber kein Begünstigter, ihre Ausschüttungen. Und an dieses Vermögen, darum habe ich gesagt Tresor, kommt man aber sehr schwer heran. Das heißt, die Stiftung ist reich, René Benko ist nicht reich.
Mhm.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich. Ja, aber es klingt trotzdem so, als würde man sich um René Benko keine Sorgen machen müssen. Wäre es denn fair zu behaupten, dass dieses Konstrukt mit den Stiftungen ganz gezielt gewählt wurde, um Benkos Reichtum für den Fall, dass eben seine Geschäfte einmal in den Bach runtergehen sollten, unantastbar zu machen?
Das ist eine Vermutung, aber Stiftungen werden ja grundsätzlich deswegen gegründet, weil man Vermögen zusammenhalten will. Man gründet Stiftungen, weil man nicht will, dass die Kinder dann irgendwann das Vermögen auseinanderdröseln oder sich um das Vermögen des Stifters streiten. Drum gründet man eigentlich Stiftungen. Also das heißt, man hat Vermögen, das kommt da rein und soll halt zusammengehalten werden. Wenn man das dann im Konkurs vernimmt und die Stiftungen nicht vom Konkurs bedroht oder betroffen sind, dann ist das natürlich auch ein großer Vorteil für denjenigen, der in Insolvenz gegangen ist.
Mhm.
Und ein Nachteil für die Gläubiger, die keinen Zugriff darauf bekommen.
Müssen denn Benko und seine Familie gar keine Sorgen haben, dass da jemand dieses Geld aus den Familienstiftungen einfordert? Viele Gläubiger bestehen ja sicher auf ihr Geld.
Also von keine Sorgen haben kann man wahrscheinlich überhaupt nicht reden. Ich denke, dass da genug Sorgen gibt und es gibt ja auch Verfahren. Es gibt ja auch den Innsbrucker Masseverwalter aus Rönne-Benkos Privatinsolvenz, der ja bereits Klagen eingebracht hat. Da geht es eben um Benkos Mutter. Da sagt man quasi, also es kann nicht sein, dass dieses Vermögen unangetastet wird. Es gab auch vorübergehend, muss man sagen, eine einstweilige Verfügung. Da wurde die Verfügungsmacht der Mutter Benkos eingeschränkt. Das hat aber das Obergericht gekippt. Das heißt, das ist wieder aufgetaut worden. Dieses Vermögen sozusagen, die Verfügungsmacht ist wieder aufgelebt. Es ist eine Klage anhängig, da wird im Jänner dann in Innsbruck verhandelt werden drüber. Ob da jemals was rauskommt im Zusammenhang mit dem Stiftungsrecht, das weiß man nicht. Also nämlich was Positives für die Gläubiger sozusagen, weil das Stiftungsrecht ist eben so, wie es ist und das schützt die Stiftung sehr und da wird man erst in Jahren sehen, was da herauskommt. Viele Juristen sagen, da wird nicht viel herauskommen, weil das eben sehr dicht ist sozusagen. Eine andere Sache ist, dass man auf Stiftungen zurückgreifen kann, wenn es berechtigte Anfechtungsgründe gibt von Deals, die kurz vor der Insolvenz gemacht wurden. Und diese Vorwürfe gibt es im Zusammenhang mit der Signa, dass kurz vor der Pleite noch Vermögen in die Stiftungen geschleust wurde. Ich möchte aber dazu sagen, da ist noch nichts ausjudiziert, da ist noch nichts von Gerichten entschieden. Da gilt natürlich auch, wenn es ins Strafrechtliche hineinreicht, die Unschuldsvermutung. Aber diese Anfechtungsansprüche gibt und die werden in Masse wahrscheinlich stattfinden. Was dann rauskommt, was die Stiftungen hergeben müssen oder nicht, das wird erst in vielen Jahren entschieden sein.
Renate, ich denke, viele, die das hören, werden sich fragen, wie ist denn das alles möglich? Ist das nicht irgendwo unfair? Die SPÖ, die sich derzeit in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP und Neos befindet, die fordert ja schon seit sehr langer Zeit höhere Steuern für Reiche in Österreich. Bislang stößt man damit auf wenig Widerhall bei anderen Parteien. Denkst du, dass dieser Fall um René Benko mit diesen Stiftungen, die ihm doch ein tolles Leben ermöglichen, obwohl er mehrere Pleiten verursacht hat, wird dieser Fall die Debatte um Vermögensteuern erneut anheizen?
Das könnte ich mir schon vorstellen. Allerdings die Stiftungen, weiß ich nicht, wie man die besteuern könnte. Es geht ja immer um die vermögenden Personen an sich. Aber man könnte natürlich, wenn man sich denkt, dass René Benkos Mutter, was sie getan hat in der Vergangenheit, René Benko und seine Familie regelmäßig aus den Ausschüttungen Geld zukommen hat lassen. Wir sprechen da von sehr, sehr vielen Millionen Euro. Wenn man eine Schenkungssteuer macht zum Beispiel, würde das schon wieder ganz anders aussehen.
Renate Graber, vielen Dank für deine Recherchen.
Sehr gerne.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über den tragischen Fall eines verschwundenen Babys in Wien-Favoriten. Wenn Sie Standard Podcasts live erleben wollen, dann haben Sie dieses Wochenende noch die Gelegenheit dazu, denn wir sind vor Ort mit Inside Austria und Besser Leben auf der Buch Wien. Am Samstag und Sonntag nehmen wir aktuelle Folgen vor Publikum auf. Alle Infos dazu und einen Coupon für einen günstigeren Eintritt finden Sie in den Shownotes. Wir sind gleich zurück.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Russland droht nach dem ersten Angriff mit einer neuen Mittelstreckenrakete mit weiteren Schlägen gegen die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer. Laut einer Videoansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin arbeitet das neue Mittelstreckenraketensystem mit Hyperschallgeschwindigkeit und könne nicht abgefangen werden. In der ukrainischen Großstadt Dnipro waren am Donnerstagmorgen mutmaßlich 6 Sprengköpfe einer russischen Rakete eingeschlagen. Es seien keine nuklearen Sprengladungen gewesen. Das US-Verteidigungsministerium stellt angesichts neuer Bedrohungen mögliche Änderungen an der amerikanischen Atomwaffenstrategie zur Abschreckung in Aussicht. Dabei verwies man unter anderem auf verbesserte nukleare Fähigkeiten Chinas und Russlands. Zweitens, ein besonders tragischer Fall hält derzeit Österreich in Atem. Auf der Frühgeburtenstation der Klinik Favoriten in Wien ist am Donnerstag ein einwöchiges Baby verschwunden. Rund 70 Polizisten haben mit Hunden und Drohnen das Gelände abgesucht und Fahrzeuge kontrolliert. Am Freitag wurde nun die Leiche des verschwundenen Babys auf dem Spitalsgelände in einem Mistkübel entdeckt. Zunächst ging man dem Verdacht nach, dass das Baby womöglich entführt wurde. Laut der Mutter sei das Baby verschwunden, als sie kurz den Raum verlassen hatte. Nun stehe Berichten zufolge allerdings die Mutter selbst unter dringendem Mordverdacht. Und drittens, wir bleiben in der Bundeshauptstadt allerdings mit einer fröhlicheren Nachricht, denn das Image der Wiener Bevölkerung, besonders unfreundlich zu sein, hat sich leicht verändert. Im vergangenen Jahr, noch auf dem letzten Platz von 53 internationalen Städten, liegt die österreichische Bundeshauptstadt in Sachen Freundlichkeit nur noch auf dem vorvorletzten Platz, wie die alljährliche Umfrage von Expat Insider ergab. Unhöflicher sind nun die Bewohnerinnen und Bewohner Berlins und Münchens. Als am freundlichsten werden die Bürgerinnen und Bürger von Mexiko-Stadt, Malaga und Valencia bewertet. In den beiden ersten Städten werden auch am schnellsten Freundschaften geschlossen. Mehr zu diesem nicht mehr ganz so unvorteilhaften Ranking für Österreichs Bundeshauptstadt lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alle Updates zum weiteren Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Edition Zukunft. Der erklärt in der aktuellen Folge, wie aus Klärschlamm Dünger wird. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei! Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.